Der heutige Predigttext steht in Offenbarung 21 und ich lese die ersten 8 Verse. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde vergingen und das Meer ist nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabfahren, bereitet als eine geschmückte Braut ihrem Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Stuhl, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und er auf dem Stuhl saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht zu mir: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von dem Brunnen des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird es alles ererben, und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Der Verzagten aber und Ungläubigen und Greulichen und Totschläger und Hurer und Zauberer und Abgöttischen und aller Lügner, deren Teil wird sein in dem Pfuhl, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der andere Tod. Dieses Wort, der andere Tod, spiegelt sich ja auch im Leben vieler Menschen wider, genauso wie das Wort des Lebens, wo Jesus Christus sagt: Ich bin A und O, ihr sollt mit mir in Ewigkeit zusammen sein. Im Radio konnte man ja hören, dass evangelische Christen heute an ihre Toten denken und dass es ein besonderer Tag ist, wo eigentlich deutschlandweit in den Gaststätten keine Musikveranstaltungen stattfinden sollen und dass Ruhe einkehren soll im Lande, Bedenkzeit für andere über ihre verstorbenen Angehörigen gegeben werden soll. Ein Tag im Gedenken an die Toten. Das ist wohl wahr, dass viele an ihre Toten denken, aber Kinder Gottes denken an ihre verstorbenen Lebenden. Das ist ja ein Unterschied, das haben wir schon am Anfang gerade gehört, dass wir den Ewigkeitssonntag feiern. Wir denken nicht an die Toten, sondern an die Lebenden, die zwar ihren Leib hier abgelegt haben, aber durch den Glauben an Jesus Christus in Ewigkeit leben. Und wenn wir heute auf die Friedhöfe gehen, dann können wir in den Gesichtern sehen, welche Hoffnung sich im Herzen der einzelnen Menschen widerspiegelt. Tod oder Leben. Und es wirft sich dabei natürlich auch die persönliche Frage auf: Was machen wir mit dem Stadium, in das wir kommen, wo wir abgerufen werden? Wie können wir dieser Tatsache des leiblichen Todes ins Auge sehen? Von einem Künstler steht in Paris in einem Kunstmuseum ein Kunstwerk, das heißt Die Bürger von Calais. Da werden 6 Personen, Männer, dargestellt, die ein Büßergewand anhaben und auf dem Weg zum Schafott sind. Diese 6 Personen, sie haben einen Strick um den Hals, ein Zeichen dafür, dass sie in die Hand der Feinde geraten sind und dass ihr Leben nun tatsächlich zu Ende geht. Durch den Tod, durch das Büßen dieser 6 Personen sollte Calais wieder die Stadt frei werden. Jetzt hat der Künstler diese 6 Personen in unterschiedlicher Weise dargestellt, wie sie dem Tod ins Auge sehen. Da ist zum Beispiel ein Mann, der in der Mitte läuft, ein alter Mann, ohne Angst und Schrecken. Er beugt ruhig sein Haupt, er will weise sein und der Tatsache des Todes einfach ins Auge sehen. Neben ihm geht ein anderer, der den Schlüssel zur Stadt in der Hand trägt. Er ist jung und hat noch viel vom Leben zu erwarten. Scheinbar hat er mit großer Willenskraft seinen inneren Widerstand gegen sein schreckliches Schicksal überwunden. Er ist nun auch bereit, sein Leben in den Tod zu geben. Ein anderer, ein dritter, jung und stark, läuft allen voran, voller Energie, dem Tod entgegen. Enthusiastisch ist er entschlossen, diesen Weg zu gehen. Man kann ihm ja doch nicht ausweichen. Der Tod kommt ja sowieso. Und wenn es nun jetzt sein muss, dann rase ich ihm entgegen. Da ist aber auch noch die andere Gruppe, wiederum aus 3 Personen bestehend, ein Junge, der ängstlich fragend Abschied vom Leben nimmt. Muss denn das jetzt sein? Was kommt denn danach? Ist denn das jetzt richtig? War dann das alles, was ich hier zu erleben hatte? Ein anderer scheint sich verwirrt zu fragen, was hier eigentlich vor sich geht. Und noch ein dritter ist da, der innerlich zusammengebrochen ist, eine Beute der Verzweiflung angesichts des Todes wurde. Der Künstler hat also verschiedene Haltungen dargestellt von Menschen, die mit dem Tod nicht zu Recht etwas anzufangen wissen, die Fragen haben, warum überhaupt dieser Tod eintreffen muss und warum man ihn akzeptieren muss und was dahinter stehen könnte. Bei der Betrachtung solch eines Kunstwerkes wirft sich natürlich die persönliche Frage auf, was bedeutet für mich der Tod? Wie gehe ich damit um? Wie werde ich mich gebärden, wenn ich an dieser Schwelle stehe? Angst? Verzweiflung? Drauf losrennen? Weise den Kopf senken, ruhig werden? Wie gehe ich damit um? In einer Sterbeanzeige war zu lesen, dass eine Frau ihren Mann betrauerte und sagte, an dem Tag und zu der Stunde wurde der Lebensfaden meines geliebten Mannes durch den unerbittlichen Tod abgeschnitten. Das ist auch eine Formulierung. Aber diese Formulierung, die kommt ja mehr dem Heidnischen gleich, dem mythologischen germanischen Tum. Da wissen wir ja, das handelt es sich dann um Göttinnen, um die Nornen, die ja das Leben einteilen. Eine der Nornen, sie spinnt den Lebensfaden, eine andere sagt, wie lang er sein muss und eine dritte schneidet das dann ab. Das ist keine christliche Hoffnung. Als Christen dürfen wir glauben, dass wir nicht dem Wüten eines blinden Schicksals ausgesetzt sind. Auch wenn wir den Übergang in die Herrlichkeit, das Ablegen des Leibes, diesen Zustand noch nicht recht fassen und erklären können. Aber bei uns sollte an diesem Ewigkeitssonntag diese lebendige Hoffnung, Jesus zu sehen in seiner Herrlichkeit, in unserem Herzen durchdringen und auch vor anderen sichtbar werden. Dieser Text hier in der Offenbarung 21 ist ein Liebestext. Warum ein Liebestext? Weil sich Jesus Christus, der über diese Erde ging und unsere gesamte Schuld auf sich lud, um uns zu versöhnen mit dem himmlischen Vater, Mühe gab, sogar noch nach seiner Himmelfahrt vom Himmel her zu uns zu reden. Weil er wusste, jetzt bin ich vor ihren Augen nicht mehr sichtbar da, und jetzt werden sie wieder mit dem Tod kämpfen und werden Furcht vor dem Tode haben. Gott will uns trösten. Er sprach vom Himmel herab zu uns, zu denen, die ihm vertrauen. Am Anfang der Offenbarung heißt es ja ganz deutlich, das ist die Offenbarung Jesu Christi. Er offenbart sich auch neu vom Himmel her den Menschen und will uns trösten und sagen, du sollst leben, du sollst nicht sterben. Bei mir ist Leben, dort ist kein Tod. Die Tränen werden abgewischt, Leid kennt Gott in seiner Gegenwart nicht. Die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in der Kürze geschehen soll. Allein in diesem Wort, in der Kürze, steht schon geschrieben, dass unser Leben hier auf der Erde recht kurz ist. Und uns soll gesagt werden, was in Kürze mit uns geschieht. Dass wir nämlich nicht dem ewigen Tod preisgegeben sind, sondern dem Leben. Siehe, ich mache alles neu, spricht der Herr. Ich bin das A und das O, ich bin der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von dem Brunnen des lebendigen Wassers. Und wer überwindet, der wird es alles ererben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Das sind Worte, die uns über den Gedanken des leiblichen Todes heben sollen. Die nicht Totensonntag in uns ausbreiten sollen, sondern Ewigkeitssonntag. Eine Freude. Ewigkeit heißt, ich freue mich auf das Zukünftige, gleich wie ich das Zukünftige einnehmen darf. Sei es durch das Ablegen des Leibes, durch das Grab oder sei es in der Entrückung der Gemeinde. Der Apostel Paulus schrieb doch auch tröstend an die Gläubigen in Korinth, aber auch an die anderen Gläubigen, dass sie diese Hoffnung im Herzen haben sollen. Und ich weiß ja nicht, womit wir uns heute Morgen hier beschäftigen, an wen wir denken, über wen wir vielleicht Leid tragen, statt uns zu freuen, dass unsere Angehörigen, die an Jesus glaubten, beim Herrn sind. Da sagt der Apostel Paulus, siehe, ich sag euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, einige werden schon entschlafen. Aber nicht alle, wir werden aber alle verwandelt werden. Wir werden alle, die an Jesus glauben, aufgenommen werden in die Herrlichkeit. Und dasselbe plötzlich, in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune schallen und die Toten werden auferstehen unverweslich. Und wir werden verwandelt werden. Und an andere Gläubige musste er noch konkreter schreiben, weil die wieder Totensonntag gefeiert haben. Nämlich an die Thessalonicher. Da schrieb der Apostel Paulus so, ich will euch etwas sagen, damit ihr nicht wieder traurig seid wie die anderen, die Totensonntag feiern, die keine Hoffnung haben, sondern ihr sollt solche sein, die Ewigkeitssonntag feiern und die Hoffnung auf das ewige Leben haben. Denn so wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, also wird Gott auch, die da entschlafen sind, durch Jesu mit ihm führen. Denn das sagen wir euch als ein Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben auf die Zukunft des Herrn, werden denen nicht zuvorkommen, die da schlafen. Denn er selbst, der Herr, wird mit einem Feldgeschrei und der Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel. Und die Toten in Christo werden auferstehen zuerst. Danach wir, die wir leben und übrig bleiben, werden zugleich mit ihnen hingerückt werden in den Wolken, dem Herrn entgegen in der Luft und werden also bei dem Herrn sein alle Zeit. Und dann setzt Paulus hinzu, tröstet euch mit solchen Worten untereinander. Mit anderen Worten, lasst den Schleier der Traurigkeit und Hoffnungslosigkeit nicht mehr zu. Das sollen wir heute an diesem Ewigkeitssonntag neu in unser Herz fallen lassen. Denn die Welt ist traurig. Die Welt vergeht in ihrer Traurigkeit. Wer aber in der Freude an Jesus bleibt, bleibt in Ewigkeit. Er sagt vom Himmel her, trösten zu uns, siehe, ich mach doch alles neu. Ich mach alles neu. Wir sollen daran denken, wie auch einst Abraham bezeugt hat, der Vater des Glaubens, dass wir doch nur eine Pilgerschaft, eine kurze Pilgerschaft auf dieser Erde haben und dass wir in Wahrheit nur Gäste sind und Fremdlinge. Abraham hatte das für sich geglaubt und angenommen. Ein Gast auf Erden und ein Fremdling, was tut er? Er etabliert sich nicht, das heißt, er setzt sich nicht fest. Jemand, der sich festsetzt an einem Ort, der will immer dort bleiben. Der will immer diesen Ort besitzen. Er will alles, was er an diesem Ort hat, genießen. Es soll nicht mehr aufhören. Und wehe, es gibt eine Veränderung. Dann ist er plötzlich erschrocken, wenn der Tod vor der Tür steht. Jemand, der sich etabliert hat. Wie oft hören wir das, dass Angehörige sagen, na gestern habe ich doch mit dem gesprochen, heute ist er nicht mehr da. Ja, das ist doch ganz normal. Aber das ist nicht mehr normal für die, die keine Pilger sein wollen, keine Gäste, keine Fremdlinge auf der Erde sein wollen. Sie wollen das, was sie haben, besitzen und festhalten. Aber Abraham erkannte, dass er keine bleibende Stadt hier hat. Er war auf dem Wege, er suchte die Stadt, die Gott gebaut hat, das himmlische Jerusalem. Und was war die Konsequenz? Er verließ seinen festen Wohnort in Ur in Chaldea. Er gab das auf. Er sagte, ich bin nur ein Gast, ich bin ein Fremdling, denn ich nehme die bleibende Stadt Gottes mit ein, da wo Leben ist. Ich habe hier nichts zu verlieren auf der Erde. Ich habe nur etwas zu gewinnen mit dem Herrn. Und Jesus Christus betete ja auch, und das soll uns auch an so einem Tag wie heute sonderlich beschäftigen, in Johannes 17, im hohen priesterlichen Gebet, und sagte, Vater, du weißt doch, wer die Leute sind, die mir folgen. Die sind nicht mehr von der Welt. So wie ich auch nicht von der Welt bin. Vater, das sind doch Gäste und Fremdlinge hier. Bewahre sie in der Zeit ihres Pilgerlaufes, dass sie diese Hoffnung des Lebens nie verlieren. Dass sie sich nicht wieder festsetzen auf der Erde und Todesangst bekommen, sondern beweglich bleiben. Vater, ich bitte für sie. Hier verstehen wir einfach die liebenden Worte vom Himmel her, die der Herr Jesus auch hier über Johannes der Gemeinde mitteilen lässt. Auch durch Jakobus wurde ja den Gläubigen deutlich gemacht, dass sie ihren Pilgrimstand nicht mehr aufgeben sollen. Allerdings, das müssen wir nebenbei auch bemerken, ein Pilgrimstand muss man ja erstmal einnehmen. Wer noch gar kein Pilger geworden ist, der hat auch noch gar keine Lebensfreude aus Gott. Jakobus sagt, denkt daran, was euer Leben hier auf der Erde im Pilgrimstand ist. Es ist nur ein Dampf, ein Wasserdampf. Eine kleine Zeit währt er, dann ist er nicht mehr da. Aber du bist trotzdem da. Nämlich bei deinem Heiland. Dein äußeres Leben ist dann nicht mehr da, aber dein geistliches Leben bleibt. Bitte setz dich nicht fest in deinem äußeren Leben. Es ist nur wie ein Dampf. Es vergeht. Wir lesen von Abraham im Blick auf die Pilgrimschaft, dass er ein Fremdling war durch den Glauben. Er hat sich nicht einfach zum Fremdling und Gast auf dieser Erde gemacht, sondern weil er Gottes Wort glaubte. Er glaubte an die Verheißung des Lebens. Er glaubte an die Stadt, die Gott bereitet hat, das himmlische Jerusalem. Und das machte ihn mobil und das machte ihn frei von den festgesetzten Gütern dieser Erde, von der Vergänglichkeit. Er konnte sich aufmachen in der Erwartung, dass der Herr ihm begegnet und ihn an seine Hand nimmt und führt in das himmlische, herrliche Land. Wir sollen also weiter in der Erwartung stehen, das himmlische Jerusalem einst zu betreten, wie es auch geschehen mag, durchs Grab oder in der Entrückung. Der Apostel Paulus sprach das auch von sich ja und eigentlich als Vorbild, Vorbildsfunktion auch für die Mitgläubigen. Er sagt, ich vergesse, was da hinten ist. Ich vergesse mein irdisch etabliertes Leben und ich strecke mich aus nach dem, was dort vorne ist, nach dem himmlischen Kleinod, nach dem, was Gott in Jesus Christus mir bereitet hat. Das ist meine Zuversicht. Siehe, ich mache alles neu, alles neu. Und wenn der Herr Jesus sagt, ich mache alles neu, dann meinte er ja nicht nur die Stadt Jerusalem, das himmlische Jerusalem, wo es kein Weinen, kein Geschrei, keinen physischen Tod mehr gibt, kein Elend gibt, sondern siehe, ich mache alles neu, bedeutet ja dann auch, ich mache auch die Bewohner der Stadt neu. Er will uns erneuern. Und die wir erneuert worden sind, in der Erneuerung erhalten und die noch nicht erneuert sind, will er erneuern. Siehe, ich mache alles neu. Du kannst nichts neu machen, will der Herr sagen. Ich mache alles neu. Mich brauchst du. Mich musst du zulassen in deinem Leben, damit ich alle Gebiete deines Lebens erneuern kann. Ich will nichts nur flicken. Ich will nichts reparieren, sondern ich mache alles neu. Ich gebe ein ganz neues Leben. Gott ist so barmherzig. Mit einem geflickten Kleid, so sagt der Herr Jesus, einem alten Kleid mit neuem Flicken, kommst du nicht weit. Das geht bald wieder kaputt. Aber wenn du etwas ganz Neues kriegst, das ist haltbar und das bleibt. Siehe, ich mache dich auch neu, will Jesus Christus sagen. Der Bewohner im himmlischen Jerusalem muss Erneuerung im Herzen erfahren. Denn in diese Stadt kann nichts Unerneuertes hinein. Es steht auch hier geschrieben am Ende des 21. Kapitels, da kann nicht hineingehen irgendetwas Gemeines oder das Gräuel tut oder lügt. Das kann da nicht rein, sondern nur die, die geschrieben sind im Lebensbuch des Lammes. Nur die vom Fluch der Sünde erlöst sind. Da, wo alles neu gemacht worden ist durch den Glauben an Jesus Christus, durch sein Versöhnungsblut. Nur die können hinein in das himmlische Jerusalem. Und weil so viele Menschen diese Hoffnung gar nicht im Herzen haben, sind sie verzagt und traurig. Und wir hoffen ja, dass durch den Traktateinsatz, der ja auch von der Gemeinschaft Radelandstraße heute mit ausgeführt ist, viele Menschen zu dieser lebendigen Hoffnung geführt werden. dass sie aus ihrer Traurigkeit über die Sterblichkeit, über die Vergänglichkeit der Dinge dieser Zeit hinweggehoben werden und erkennen, dass Leben aus Gott für sie vorhanden ist, aber dass sie auch erneuert werden müssen. Siehe, ich mache alles neu. Von den anderen, die sich nicht erneuern lassen, heißt es ja, und das erschrickt uns natürlich auch, dass sie zwar auch ein ewiges Leben haben, aber da, wo ein Pfuhl ist, der mit Feuer und Schwefel brennt, das ist auch Ewigkeit. Die Verzagten, die Ungläubigen, die Greulichen, die Totschläger, die Hurer, die Zauberer, die Abgöttischen, die Lügner, deren Teil wird sein in dem Pfuhl, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der andere Tod. Aber Gott will es nicht. Darum sagt er oftmals zu den Gemeinden in der Offenbarung, aber auch an anderer Stelle im Alten Testament, kehrt um, tut Buße, lasst euch beschenken von mir, der alles neu macht. Denn ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und Glauben, liebe Geschwister und Freunde, ist ja nicht nur ein Fürwahrhalten. Manche glauben auch, dass so und so viel Fleisch eine gute Brühe bringt. Das ist damit nicht gemeint. Glauben heißt, Herr, hier ist mein Leben. Ich vertraue dir das 100% an. Du machst jetzt was Gutes daraus. Ich quatsche dir nicht mehr dazwischen. Muss es mal so sagen, ja. Das heißt Glauben. Aber da, wo wir noch mitreden wollen und Gott Vorschriften machen, glauben wir nicht. Ohne Glauben ist es nicht möglich, Gott zu gefallen. Er kann nicht alles neu machen. Ja, alle, die da Gräuel tun, was ist denn da mit Gräuel gemeint? Die können nicht reinkommen in das himmlische Jerusalem. In Sprüche 3 steht zum Beispiel, die Abtrünnigen, die nicht mehr bleiben an dem Worte Gottes, ist Gott ein Gräuel. Das sind Gräuelleute, die ein stolzes Herz haben. Sprüche 16, sind Gott ein Gräuel. Die können da gar nicht rein. Wer sein Ohr abwendet vom Worte Gottes, dessen Gebet ist sogar ein Gräuel vor Gott. Der kann beten, so viel er will, Gott hört überhaupt nicht mehr hin. Ist ein Gräuel. Wenn er nicht zugleich sein ganzes Leben unter die Führung Gottes stellen will und auf sein Wort hören will. Im 5. Mose 7 steht ja, jeglicher Götzendienst, jeglicher Aberglaubung, alles Mögliche, was Offenbarung geben soll neben dem lebendigen Gott, ist ihm ein Gräuel. Im 5. Mose 22 steht, wenn Frauen Männerkleidung tragen und Männer Frauenkleidung tragen und damit der Unzucht der Homosexualität Vorschub leisten, sind diese Gott ein Gräuel. Hier steht nicht nur das ein Gräuel, sondern die Menschen sind ihm ein Gräuel. Was lesen wir in der Offenbarung? Die da Gräuel tun, können nicht hineinkommen ins himmlische Jerusalem. Die Totschläger können auch nicht rein. Johannes, der ja doch sehr von der Liebe Gottes redete und immer wieder dazu einlud, schreibt in seinem ersten Brief und sagt, wer seinen Bruder hasst, der ist ein Totschläger. Der kann nicht ins himmlische Jerusalem. Der ist ein Totschläger. Oder ein Hurer, wo Paulus an Timotheus schreibt und sagt, das sind die, die mehr die Wollust dieser Welt lieben als Gott. Das ist die Form auch der geistigen Hurerei in dieser Welt. In 5. Mose 18 steht, Gott sagt, ich will nicht, dass unter euch ein Zeichendeuter, ein Wahrsager, ein Totenbefrager und vieles andere mehr in der Richtung ist. Das ist mir auch ein Gräuel. Das kann nicht ins himmlische Jerusalem. Abgöttisches Wesen und vieles andere mehr. Wir verstehen, es gibt auch zweierlei Für die einen ist es tatsächlich der Totensonntag. Aber für uns soll es der Ewigkeitssonntag sein. Für die einen, die nicht hineinkommen wollen und können ins himmlische Jerusalem, ist der Tod das grausame Ende ihres Daseins. Und sie fürchten sich. Für uns aber, die wir uns haben reinigen lassen durch das Blut des Lammes und uns unterstellt haben der Führung der Kraft des Heiligen Geistes, ist es ein Blick in die Herrlichkeit Gottes, die er uns bereitet hat, dass wir bei ihm sind, bei ihm und mit ihm wohnen in Ewigkeit. Auch an diesem Sonntag sind wir neu eingeladen, uns vor diesem allmächtigen Gott zu beugen und ihn zu bitten, dass wir das Lob- und Ehrlied, was wir dann in der Herrlichkeit singen dürfen, schon hier auf Erden lernen. Jemand, es gibt ja manche unter uns, die in irgendeinem Chor mal gesungen haben oder noch singen oder vielleicht den Wunsch hätten, in einem Chor zu singen. Wenn man irgendwo mitsingen will, dann muss man vorher erst mal geübt haben. Man kann nicht einfach zu einem Chor gehen, sich da hinsetzen, so ich bin jetzt da. Dann wird man gefragt, ja, kannst du überhaupt singen? Na ja, hab schon mal probiert. Ja, kannst du überhaupt das Stück singen, was wir hier singen? Weiß ich noch nicht. Na ja, dann geh erst mal wieder raus und dann prüf erst mal das und lern das mal, bevor du wiederkommst. Denn wenn du hier mitsingen willst, musst du erstens singen können und zweitens das Stück auch kennen. Und so sollen wir das Loblied, was vor dem Thron des Lammes gesungen wird, schon hier im Herzen lernen, durch Veränderung unseres Wesens unter der Führung des Heiligen Geistes. Wir denken vielleicht, das ist doch ein schwieriger Weg. Ein Theologe traf einen Gläubigen aus der Gemeinde, einen etwas einfältigen Mann, der bei der Arbeit war. Und dann sagte er, ja, ja, das ist doch schon ein langer und beschwerlicher Weg bis ins Reich Gottes. Da sagte der, wieso? Das sind doch bloß 3 Schritte. Was? Sagt der Theologe, nur 3 Schritte? Ja, das ist ganz einfach. Der erste Schritt, ich muss aus mir selbst heraustreten, ich muss mein Leben abgeben. Der zweite Schritt, ich muss in Jesus hineintreten, mit ihm leben. Und der dritte Schritt, ich trete in den Himmel. So einfach, ist kein langer Weg. Von dem Theologen steht geschrieben, dass er noch Jahre danach über diese Aussage des schlichten Gläubigen nachdachte und wusste, so ist es. Es ist einfach, aber es muss konkret sein. Jesus Christus sagt, ich bin das A und das O, Anfang und Ende. Alles muss ich in dir wirken. Denn ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist ja ab und zu mal bröckchenweise ein wenig neu geworden. Nein, es ist alles neu geworden. Bei Gott wird alles neu. Der Tod hat seine Schrecken verloren. Wir haben Ewigkeitssonntag. Wir blicken auf zum Herrn, der wiederkommt, um uns zu sich zu nehmen, damit wir da sind, wo er ist. Und dort gibt es kein Weinen, kein Geschrei, kein Schmerz, kein Tod mehr, sondern dort gibt es Lob, Dank und Anbetung und Freude darüber, dass sich Gott erbarmt hat über uns Menschenkinder und uns zuerst liebte, damit wir ihn auch wieder lieben können. Diese Freude wünsche ich uns allen an diesem Ewigkeitssonntag. Amen.